Ja, ja, schon wieder eine Unwetterwarnung auf dem Handy. Das ist jetzt langsam auch nichts Neues mehr.
Das ist ja echt quer durch Deutschland gezogen in den letzten Tagen. Sogar in Köln hatte ich mehrere Regen- oder Hochwasserwarnungen. Und am Ende war es jetzt hier in Köln nicht so schlimm.
Ja, mit am schlimmsten hat es da die Region rund ums Saarland getroffen.
Ja, also aktuell haben wir jede Menge überflutete Keller.
Man konnte nichts mehr retten. Das Wasser hat gestanden bis 30, 40 Zentimeter unter der Deck. Alles hinüber.
Die Frage ist, wie schnell steigt das Wasser? Die Böden sind halt alle gesättigt. Das kann uns eigentlich blühen, dass es nochmal genauso aussieht. Aber shit happens.
Ja, shit happens und shit wird auch in Zukunft weiter passieren. Aber bleibt die Frage, wie kann man sich besser vorbereiten auf Überschwemmungen und Starkregen?
Das ist unser erstes Thema hier bei Update Erde.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Klaus Jansen.
Und Ann-Kathrin Horn. Wir sind aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Und die krassesten Bilder dazu hat in den letzten Tagen der Starkregen geliefert, unter anderem im Saarland. Und da hat nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz gemerkt.
Welche Gewalt die Natur hat, was für Zerstörung sie anrichten kann und wie sehr wir uns immer wieder auf solche Ereignisse vorbereiten müssen.
Klar ist, durch den Klimawandel wird es in Zukunft immer häufiger zu Extremwetter kommen. Mal ist es monatelang trocken und Dürre oder Waldbrände drohen und dann kommt plötzlich der ganze Regen auf einmal runter und sorgt dann für Überschwemmungen.
Ja, und nochmal kurz die Basics, warum sowas durch die Erderwärmung mehr wird. Wenn es wärmer wird, dann kann die Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen und das kommt dann irgendwann auch wieder runter. Und durch den Klimawandel verändern sich außerdem die Luftströme so, dass Wolken länger über einem einzigen Gebiet hängen bleiben und da dann eben der ganze Regen runterkommt.
Ja, und wie der Kanzler eben schon gesagt hat, wir müssen uns immer wieder auf solche Ereignisse vorbereiten. Nur wie? Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an.
Ja, wichtig wäre ja, dass wir die Ursachen bekämpfen, also weniger Erderwärmung, heißt weniger Treibhausgase in die Atmosphäre blasen. Aber man muss ja auch sagen, das Extremwetter ist ja schon da, dass es eben so oft Starkregen oder öfter Starkregen gibt. Das wird auch nicht mehr weggehen. Also wir müssen uns anpassen und irgendwie damit klarkommen.
Und das Problem dabei ist, ganz genau ist kaum vorherzusagen, wo jetzt wirklich der Starkregen runterkommt. Das heißt, eine Unwetterwarnung, die ist immer relativ grob, hat uns Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst gesagt.
Wir haben jetzt hier so Lokalmodelle, die können Gewitter auflösen, aber ob die dann halt wirklich genau an dem Punkt erstmal auftreffen, kann man dann auch nicht sagen. Also das ist halt so wie beim Kochtopf, wenn man den jetzt auf einer Herdplatte stellt, kann man zwar sagen, das Wasser kocht, aber wo jetzt die Blasen hochkommen, lässt sich schwer sagen. Und genauso ist es mit den Regenmengen.
Ja, dann ergibt es auch Sinn, dass ich so viele Meldungen kriege, obwohl da nichts passiert, weil die Vorhersage halt nicht so ganz genau ist. Ne?
Ja, leider. Aber trotzdem sind die Warnmeldungen ja wichtig. Also die jetzt zu ignorieren, nur weil ein Unwetter ab und zu dann doch nicht kommt, das wäre natürlich auch nicht schlau.
Ja. Man kann ja auch schon sagen, dass es Gebiete gibt, die durch Starkregen besonders gefährdet sind. Also überall, wo es bergig ist, da können Wassermassen sich schneller an bestimmten Punkten sammeln und dann kann das Sturzfluten geben.
Ja, und da könnte es helfen, wenn Wälder gesund sind. Also weg von Fichten, keine Monokultur, sondern Mischwälder. Die können nämlich mit ihren unterschiedlichen Wurzeln mehr Wasser speichern, hat Ulrich Maurer der ARD gesagt. Das ist der Präsident der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg.
Gleichzeitig ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass das Wasser in den Wäldern gespeichert werden kann und nicht bei Starkregenereignissen quasi auf einen Schlag in die Täler läuft und damit zu entsprechenden Flutereignissen führt. Da kann man auch bauliche Maßnahmen vorsehen, dass man entsprechende Speicher schafft.
Manchmal werden da zum Beispiel Tümpel in Wälder gegraben, in denen sich das Wasser dann besser sammeln kann. Und wenn man Totholz im Wald liegen lässt, dann kann das wie ein Schwamm wirken. Auch wenn das Holz vermodert, dann kann dadurch auch der Boden mehr Wasser speichern.
Wo man Hochwasser ja sofort merkt, das ist an Bächen und Flüssen. Da gehen dann die Pegel einfach ziemlich schnell richtig hoch.
Klar, das ist oft ein selbstgemachtes Problem leider. Also erstens, weil Flüsse und Bäche begradigt worden sind. Zweitens, weil immer näher ans Wasser gebaut wurde. Und drittens, weil es viel zu wenige Überflutungsflächen gibt. Also an einigen Stellen in Deutschland sind deshalb schon Deiche weiter weg von Flüssen verlegt worden, um dem Wasser dann mehr Platz zu geben. Anwohner oder Landwirte, die finden das dann oft aber nicht so gut. Und die sagen, ja, das ist unnötiger Naturschutz und wir müssen jetzt Grundstücke aufgeben. Deswegen passiert das auch eher selten. Aber da geht es eigentlich weniger um Naturschutz und wirklich eher um Katastrophenschutz.
Ja, und wenn wir jetzt in Städten und Dörfern gucken, da ist ja auch noch das Problem, dass da viele Flächen versiegelt sind, ne? Und wenn es da stark regnet, dann läuft das Wasser in die Kanalisation, die es dann überfordert und dann sind mindestens Keller unter Wasser.
Ja, mindestens, genau. Also die Lösung sieht aber eigentlich ganz ähnlich aus wie in den Wäldern und an den Flüssen, nämlich Rückbau. Also den Wäldern hilft ein möglichst natürlicher Zustand und in Städten bedeutet das entsiegeln, also den Asphalt einfach weg. Und dann letztendlich den Boden durchlässig machen. Es muss also dafür gesorgt werden, dass Regenwasser wieder versickern kann und eben nicht nur in die Kanalisation geleitet wird. Und da sind wir dann beim Stichwort Schwammstadt.
Ja, ich finde das ein schönes Wort, also dass die Stadt sich so quasi mit Wasser vollsaugen kann, also viel besser aufnehmen kann, ne,
genau,
an möglichst vielen Stellen.
Ja, das Konzept, das gibt es schon eine ganze Weile. Einer der Vorreiter ist da Kopenhagen. Die Stadt hatte 2011 zu kämpfen mit einem historischen Wolkenbruch mit den entsprechenden Überschwemmungen. Und da hat die Stadt dann schnell gehandelt und baut große Teile zur Schwammstadt um. Zum Beispiel ist da ein Park so umgebaut worden, dass er quasi als Sickergrube dienen kann, erklärt der zuständige Architekt in Kopenhagen.
Der Park ist Teil eines großen Wolkenbruchplans. Alles Regenwasser, das in diesem Teil von Kopenhagen ankommt, soll hier aufgefangen werden. Dieser Sportplatz zum Beispiel, der ist jetzt tiefer gelegt. Es soll ein universelles Design sein.
Also der Park ist ein Park wie jeder andere auch, den kann man ganz normal nutzen, aber er kann eben auch Millionen Liter an Wasser fassen. Möglich machen das mehrere Kuhlen, die sich mit Wasser füllen können, das dann größtenteils versickert. Ein Teil wird auch aufgefangen und kann dann genutzt werden, das hilft dann auch bei Dürre. Viele Innenhöfe oder Plätze in Kopenhagen, die sind da schon so ähnlich umgebaut worden.
Da würde ich sagen, viele deutsche Städte sind da noch nicht ganz so weit. Ich nehme an, sowas ist auch richtig teuer, ne?
Ja, also für Berlin ist da mal eine Zahl ausgerechnet worden. Die Berliner Wasserbetriebe, die gehen davon aus, dass es mindestens 5 bis 10 Milliarden Euro kosten würde, um das auch nur annähernd umzusetzen. Unklar, wie das alles finanziert werden sollte. In Kopenhagen wird das über Steuern und über Abgaben finanziert. Abgaben der Haushalte an die Wasserversorger. Aber Berlin hat das Thema zumindest auf dem Schirm und ein paar Projekte in Siedlungen und Parks sind auch schon gebaut. Es gibt zum Beispiel auch einen großen unterirdischen Regenwasserspeicher am Mauerpark in Berlin.
Bei Neubausiedlungen wird sowas ja auch schon oft mitgedacht. Die haben dann zum Teil im Garten große Kuhlen, in denen Wasser versickern kann oder begrünte Dächer helfen auch. Das Problem ist ja eher da, wo schon länger Häuser stehen, wo das eben nicht mitgedacht worden war. Da kostet es einfach sehr viel Geld, ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, in einem Hinterhof eine Garage wegzumachen.
Ja, und das muss ja auch gewollt sein, wenn man da parken will zum Beispiel. Also es fehlt auch an einer richtigen Vision, meint Claudia Treidel Hoffmann von der Uniklinik Augsburg, die ist Umweltmedizinerin und die hat der ARD gesagt, dass die Schwammstadt nur ein Puzzleteil ist von einer viel größeren Aufgabe.
Was wir nämlich brauchen, um die grüne, gesunde Stadt zu schaffen, ist Interdisziplinarität. Da müssen Mediziner, Architekten, Mikrobiologen, also viele Leute zusammensetzen, ihre Expertise einbringen und dann die Stadt der Zukunft planen. Und das haben wir einfach noch nicht.
Ja, klingt auch nach einer sehr großen Aufgabe, aber klingt auch irgendwie schön. Also nutzen würde es ja uns allen, ne? Klingt irgendwie nach mehr Lebensqualität.
Wenn das klappen würde, ja. Also Schwammstädte und mehr Grün, die können kühlen, die können Wasser und Schadstoffe besser aufnehmen und damit auch der Gesundheit dienen. Schlaue Karten und Pläne, die gibt's genug, aber umgesetzt wird trotzdem halt eher wenig.
Ja, und wir sehen es ja jetzt wieder, Starkregen kommt halt und kann auch jede Region treffen. Also muss das eigentlich jede Region auch mitdenken.
Wir haben ein bisschen im Archiv gestöbert und sind zurückgegangen zum 22. Mai 1992.
Es wird auf jeden Fall ein Erfolg sein, dass dieser Bewusstseinsprozess stärker in Gang kommt.
Eine Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt wird in Rio unterschrieben werden können.
Ja, damals, also auf die Woche genau vor 32 Jahren, war international ein ziemlich wichtiger Tag. Da haben die Länder der Welt zum ersten Mal gemeinsam beschlossen, dass Artenvielfalt wichtig ist und dass sie mehr dafür tun wollen. Und der 22. Mai ist deswegen auch jedes Jahr Tag der biologischen Vielfalt.
Ja, bei Artenvielfalt, da denke ich jetzt erstmal an irgendwelche so Käfer oder Schildkröten, die jetzt vielleicht neu entdeckt worden sind oder so. Oder ja, manchmal heißt es auch, irgendeine Art ist auch ausgestorben. Aber bei Artenvielfalt geht es eigentlich um viel, viel mehr.
Ja, ich spoiler schon mal. Es geht darum, dass wir überhaupt was zu essen haben, dass wir Medikamente haben, dass unsere Wirtschaft funktioniert. Also es geht um wirklich große Sachen. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Also wofür genau brauchen wir eigentlich Artenvielfalt oder man könnte auch sagen Biodiversität?
Ja, Anke, du hast dir das mal angeschaut, du hast dich reingearbeitet und du kannst uns ja vielleicht auch sagen, wie eigentlich der aktuelle Stand ist. Also weil man ja jetzt oft hört, dass es gerade besonders schlimm ist, so Stichwort Insektensterben und so.
Ja, der letzte Bericht vom Weltbiodiversitätsrat, da ist die Forschung zum Artensterben zusammengefasst. Da steht drin, dass ungefähr jede vierte Tier- und Pflanzenart vom Aussterben bedroht ist. Und das nur von den Arten, die man schon kennt. Also viele kennt man noch gar nicht, vielleicht sind die auch bedroht. Und dass das Artensterben gerade 10 bis 100 Mal schneller passiert als im Schnitt der letzten 10 Millionen Jahre. Also es gab schon mehrere Massenaussterben auf der Erde, aber Fachleute sagen, es könnte sein, dass wir Menschen dafür sorgen, dass jetzt so das nächste große Massensterben ansteht.
Weil wir halt Pflanzen und Tiere ausrotten, also auch schon vor tausenden Jahren zu Tode gejagt haben sozusagen und Pestizide für die Landwirtschaft nutzen und so weiter.
Ja, Landwirtschaft ist ein großer Faktor. Wir holzen Wälder ab, pflanzen Monokulturen, um viel Essen zu haben, wir fischen im Meer, wir nehmen Pflanzen und Tieren Lebensraum weg und Gifte kommen in die Umwelt und der menschengemachte Klimawandel, also unser Treibhausgasausstoß, sorgt auch für Artensterben.
Ah, toll. Ja, jetzt habe ich schlechte Laune so ein bisschen.
Warte ab, die richtig schlechte Laune kommt erst noch.
Ah, ja, bitte.
Ja, es sind halt jetzt auch nicht die Tiere und die Pflanzen, die da draufgehen und nur die leiden, sondern diejenigen, die da drunter leiden, das sind wir Menschen.
Juhu.
Dem Planeten ist das Artensterben wurscht, die Natur schafft es ja irgendwie immer. Aber je weniger Arten, desto weniger Lebensgrundlage haben auch wir Menschen. Eigentlich könnte man sagen, wir Menschen sind auch gerade eine sehr bedrohte Art.
Wir müssen es nur mal richtig verstehen, sozusagen, offenbar. Ja. Dann lass uns mal genauer gucken, warum die Artenvielfalt jetzt so wichtig ist, also für uns Menschen.
Ja, ich habe hier so einen Pling-Sound mitgebracht, wofür Artenvielfalt wichtig ist. Also,
ah, schön.
Pling 1 ist fürs Essen. Kurz gesagt, wenn es weniger Pflanzenarten gibt und weniger Tierarten, zum Beispiel Insekten, dann gibt es auch weniger Getreide und weniger Obst und weniger Gemüse, das wir essen können.
Weil die Insekten halt so wichtig sind, also um Pflanzen zu bestäuben. Ne? Also Hummel will Nektar trinken, verbreitet die Pollen und ja, nur so kann dann ein Obstbaum überhaupt Früchte tragen.
Genau. Alexandra Maria Klein, die ist Professorin für Landwirtschaftsökologie und die hat mal ein Beispiel beschrieben für die Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Wir können es ganz einfach machen, das Ökosystem Kirschen, einfach eine Kirschplantage, die zu bestäuben. Und wir haben jetzt mal ein Jahr, wo es viel regnet. Die Honigbienen, die würden dann gar nicht fliegen und würden die Bestäubungsleistung gar nicht übernehmen. Und wenn uns dann die Wildbienen fehlen, zum Beispiel die Hummeln, bestimmte Hummelarten, dann wird weniger bestäubt und mit weniger Bestäubung kriegt der Landwirt dann auch am Ende weniger Ertrag.
Theoretisch kannst du diese ganze Bestäubung auch per Hand oder mit irgendwelchen Maschinen oder Robotern oder Drohnen machen. Wird auch zum Teil schon gemacht, aber für unser komplettes Nahrungssystem wäre das zu aufwendig. Und auch wenn wir Fisch, Fleisch und Tierprodukte essen, sind wir darauf angewiesen, dass es bei Tieren Artenvielfalt gibt, weil die Tiere dann widerstandsfähiger sind gegen Krankheiten.
Okay, dann lass mal weiter plingen für die Vorteile von Artenvielfalt. Wir hatten jetzt schon Essen.
Genau, jetzt geht's weiter. Mehr Artenvielfalt ist auch besser für unsere Gesundheit. Erstens braucht man für viele Medikamente Pflanzen. Und zweitens ist Artenvielfalt auch wichtig dafür, dass sich Krankheiten nicht so doll ausbreiten. Wenn es zum Beispiel viele Fledermausarten in einer Höhle gibt, hat eine Studie gezeigt, gibt es da auch weniger Viren. Und das ist wichtig, weil Fledermäuse bei der Virenverbreitung eine große Rolle spielen. Also weniger Viren bei denen heißt auch weniger Viren bei uns Menschen.
Das passt ja dann zu diesem One-Health-Konzept, also dass Fachleute sagen, wenn es der Natur gut geht, dann ist das auch gut für die Gesundheit von uns Menschen.
Genau, das steckt dahinter, genau. Und jetzt kommt Nummer 3. Die Artenvielfalt ist wichtig für die Wirtschaft.
Weil die Unternehmen jetzt erkannt haben, dass es ohne Natur nicht geht, oder?
Ja, in letzter Zeit gibt es tatsächlich immer mehr Berichte auch von Banken, die sagen, Achtung, viele Unternehmen brauchen eine Natur, die intakt ist. Weil sie Holz von Bäumen brauchen, die Lebensmittelindustrie braucht Bestäuber, die Pharmaindustrie braucht Pflanzen. Und Dorothee Holz aus der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion sagt, es wurde schon ausgerechnet, was das für ein Schaden für die Weltwirtschaft wäre, wenn die Artenvielfalt weiter zurückgeht.
Die Wirtschaftsleistung könnte, wenn nichts geschieht, dadurch weltweit jährlich um 2,3% abnehmen. Das wäre ein massiver Wohlstandsverlust. Die Armut würde steigen, denn die Artenvielfalt ist quasi die Basis der Wirtschaft. Und das hat auch die Europäische Zentralbank erkannt, hat das Thema verstärkt auf dem Schirm. Laut einer Studie der EZB sind nämlich 3/4 der insgesamt gut 4 Millionen Unternehmen im Euroraum auf die Leistungen der Natur angewiesen.
Ja dann, also spätestens wenn die Wirtschaft das erkannt hat, dann wird ja hoffentlich international mehr gemacht, um die Artenvielfalt zu schützen. Also können wir es denn noch hinkriegen mit dem Artenschutz?
Also es gibt schon mehr Bewusstsein dafür in den letzten Jahren. Es gibt auch immer wieder richtig große internationale Konferenzen. Es werden auch regelmäßig Schutzgebiete ausgeweitet. Bei der EU stockt es gerade. Aber langfristig will auch die das viel stärker fördern, dass gerade in der Landwirtschaft mehr auf Artenvielfalt geachtet wird. Also es passiert schon was. Und wir selbst können auch ein bisschen was tun. Zum Beispiel insektenfreundliche Balkone. Aber auch sowas wie weniger Fisch, Fleisch und Tierprodukte essen, weil die Natur dann weniger belastet wird. Dieser Mann hier, der wollte eigentlich Anfang der Woche von London nach Singapur fliegen und dann kam das.
Bit of turbulence and suddenly that plane plunged. So sudden, there was no warning at all. Some poor people who were walking around ended up doing somersaults. It was absolutely terrible.
Also auf dem Weg ist das Flugzeug über Südostasien plötzlich abgesackt. Im Interview mit der BBC sagt er, Leute, die gerade rumgelaufen sind im Flieger, wurden richtig durch die Kabine gewirbelt.
Und das war ja nicht nur so ein bisschen wackeln und ruckeln, also wie man das vielleicht sonst so kennt vom Fliegen, sondern das Flugzeug, das ist insgesamt fast 2000 Meter abgesackt.
Viele Menschen wurden verletzt, einige auch schwer verletzt. Ein Mann ist auch gestorben, wohl durch einen Herzinfarkt.
Ja, und wir schauen auf dieses Thema, weil solche Turbulenzen durch den Klimawandel häufiger werden könnten. Und deswegen gucken wir mal, was genau da in der Luft passiert und warum das mehr werden könnte.
Ich habe mir das angeschaut, das, was da passiert. Das heißt Klarluftturbulenz. Die kommt zustande, weil es passieren kann, dass es bei Luftschichten, die direkt nebeneinander oder übereinander liegen, unterschiedliche Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten gibt. Und wenn da dann ein Flugzeug durchfliegt, dann gibt es unter den Tragflächen eine Änderung beim Auftrieb und dann kann das Flugzeug absacken.
Ja, das Dumme ist, dass Pilotinnen und Piloten das nicht so gut vorhersehen können. Die Turbulenzen, die sind nämlich unsichtbar.
Und ein Forschungsteam der Uni Reading in England hat letztes Jahr eine Studie veröffentlicht und da stand drin, dass solche Klarluftturbulenzen durch die Erderwärmung mehr werden. In der Höhe, in der Flugzeuge fliegen, sind die Turbulenzen in den letzten 40 Jahren immer mehr geworden und sie sind auch krasser geworden. Und das hängt mit dem Klimawandel zusammen. Durch die Erderwärmung werden diese Windunterschiede in den Luftschichten nämlich verstärkt.
Tja. Und was machen wir jetzt? Also immer anschnallen oder was ist dann die Lösung?
Ja, generell kann man sagen, dass ein Flugzeug 2000 Meter runter sackt, ist eher selten. Normalerweise sind das ein paar Meter oder höchstens ein paar hundert Meter. Es gibt auch den Tipp auf Airline-Seiten, dass man Turbulenzen in der Mitte vom Flieger weniger spürt als ganz hinten. Aber klar, angeschnallt bleiben hilft. Es gibt auch Technik, um solche Turbulenzen doch rechtzeitig zu erkennen. Da wird vorne am Flugzeug ein Laser angebracht und der soll sozusagen erspüren, was da vor dem Flugzeug los ist. Aber das ist noch in der Entwicklung und wurde auch nur vereinzelt getestet. Und sowas wäre auch für die Fluglinien sehr, 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 sehr teuer.
Ja, toll. Also dann können wir uns vermutlich trotzdem schon mal darauf einstellen, dass Turbulenzen im Flieger jetzt häufiger werden. Ja, und auch wenn viele das nicht hören wollen, weniger fliegen ist ohnehin besser fürs Klima.
Was geht?
Bei Was geht sprechen wir jede Woche drüber, wo es schon gut läuft bei den Themen Klima und Natur und auch über Tipps, was wir so machen können.
Und heute ist unser Tipp, einfach mal die Natur riechen.
Ja, mir ist auch aufgefallen, wenn ich im Wald bin, dann bleibe ich auch gerne stehen und gucke mir die Bäume an und versuche so viel wie möglich zu hören, also Blätterrauschen und Vogelgezwitschern. Aber aufs Riechen habe ich tatsächlich bisher nicht so geachtet.
Ich leider auch noch nicht so sonderlich, aber das sollten wir tun. Ein internationales Forschungsteam hat sich jetzt nämlich die Studien angeschaut, die es zum Thema Natur und Riechen schon gab und kommt zum Schluss, vieles wissen wir noch nicht darüber, aber dieses erdige Aroma nach dem Regen oder der Duft von Blumen zum Beispiel, das kann unsere Stimmung offenbar positiv verändern. Und Pflanzen geben halt ein komplexes chemisches Gemisch an ihre Umgebung ab und diese Stoffe, die können dazu beitragen, das Wohlbefinden zu steigern und wohl auch das Immunsystem positiv zu beeinflussen.
Das zu beweisen, dieser Riecheffekt ist nicht ganz so leicht, weil man ja selten nur riecht, sondern meist sieht und hört und fühlt man ja auch gleichzeitig was. Also das gute Gefühl könnte natürlich auch an der Kombi liegen. Aber auf den Geruch der Natur mal aktiv mehr zu achten, das wäre schon wichtig, sagen die Forschenden.
Ja, das könnte die Wertschätzung für natürliche Lebensräume auch nochmal zusätzlich steigern. Und vielleicht setzen sich Menschen dann auch noch mehr dafür ein, dass diese Lebensräume auch erhalten bleiben.
Also wenn ihr das nächste Mal durch den Wald geht oder einfach so draußen seid, dann riecht mal. Ist nur ein kleiner Tipp, aber wenn es uns glücklich macht, umso besser.
Ja, also werde ich mal auf jeden Fall darauf achten, dass ich das vielleicht mal in Zukunft mache. Und wo wir gerade dabei sind, wir haben noch einen Tipp für euch, einen Podcast-Tipp.
Ja, unsere Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk, die machen den Podcast Der Rest ist Geschichte. Da gibt es jede Woche historisches Hintergrundwissen zu aktuellen Themen. Und in der neuen Folge geht es wegen der Europawahl um die Geschichte der EU.
Der Rest ist Geschichte gibt's zum Beispiel in der DLF Audiothek. Den Link, den findet ihr hier in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast, also Update Erde, anderen Leuten weiterempfehlt.
Ja, sehr. Klaus, wir sind fast fertig für heute. Was nimmst du mit aus unserer Folge?
Ja, ich fand das schon krass, den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Turbulenzen, dass auch der Klimawandel sowas bedingen kann wie Flugreisen in dem Sinne, dass man nicht mehr vernünftig durchkommen könnte und dass das noch schlimmer werden kann. Das fand ich schon krass. Und bei dir, was war dein Ding?
Ich finde das mit der Schwammstadt interessant, weil das bringt ja nicht nur was, dass sozusagen Wasser gespeichert wird, um Hochwasser zu vermeiden, sondern der Vorteil von Wasserspeichern ist ja auch, dass wenn es mal besonders heiß ist und uns Wasser richtig fehlt, dass wir dann genau dieses Wasser nutzen können.
Nutzen können. Beide Dual Use, Triple Use.
Deine Minute Natur.
Zum Schluss hören wir noch rein in einen Natursound. Diesmal sind wir mitten unter Erdmännchen.
Das sind nämlich heftige Plaudertaschen, hat eine Studie jetzt gezeigt. Erdmännchen, die reden nicht nur viel miteinander. Wenn sie umherwuseln, dann rufen sie auch andauernd sowas wie, hier bin ich, in die Menge, damit auch jeder Bescheid weiß. Ist wichtig für den Gruppenzusammenhalt offenbar, aber eben in der Gruppe auch ziemlich laut.
Dann lassen wir sie mal rufen. Anka sagt Tschüss.
Und Klaus auch Tschüss. Jetzt das Erdmännchen teilen.
Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.